Europa muss endlich, endlich aufwachen. Das ist nicht verstanden, was da gerade auf uns zurollt. Als wir einer Dame erklärt haben, was bei uns der Stand des Smart Meter Rollouts ist und dass wir einmal im Jahr einen Zählerwert ablesen. Also hätte ich dieses Gesicht, also musst du rahmen, das war ein solches Ausmaß an Entsetzen. Das hat die nicht in ihren Verstand reingekriegt, dass das sein kann. So. Und das meine ich damit. Wir müssen aufwachen. Wir müssen endlich wirklich diese neue Technologie umarmen und was damit anstellen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Ja, liebes Publikum, wir reden heute über China und haben die perfekten Gäste dazu eingeladen. Und das Tolle ist, sie senden direkt aus China.
Hallo.
Ni hao, hätten wir sagen.
Ni hao.
Kurz zur Vorstellung für alle, die euch nicht kennen. Das sind wahrscheinlich ziemlich wenige, vor allem die Geladenhörer kennen euch eigentlich. Tim, du bist unabhängiger Energieexperte und Autor des Buches Strom über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat. Jan, du hast 2014 den Blog Der Graslutscher gegründet, um Klima- und Energiewendemythen zu entkräften. Und außerdem hast du auch schon 2,5 Bücher geschrieben, darunter Klima-Bullshit-Bingo und Weltuntergang fällt aus.
Ja, ihr seid beide in China unterwegs, haben wir gerade schon gesagt, habt ganz viele Green Tech Unternehmen jetzt besucht und euch allgemein so einen Überblick da verschafft. Da ist ja gerade, was man hier natürlich auch in meinem geladen Podcast bespricht, ein unglaubliches Wachstum, was diese Technologien angeht. Ihr seid jetzt live vor Ort und schaut euch das an. Jetzt vielleicht mal so als Eingangsfrage, könnt ihr uns vielleicht jeweils mal eine besondere Anekdote irgendwie erzählen? Irgendwas, was euch besonders beeindruckt hat bei diesem unglaublichen Technologiewachstum?
Darf ich anfangen?
Ja, klar.
Okay, also es ist tatsächlich gar nichts, was ich in irgendeiner Firma gesehen habe, sondern was du auf der Straße siehst, weil theoretisch weiß man das natürlich alles, aber wenn du dann in irgendeiner Stadt, die jetzt nicht, keine Ahnung, Shanghai oder Shenzhen ist, sondern auch irgendeine kleine Kreisstadt, du gehst auf irgendeine random Kreuzung, es ist super leise. Jedes, wirklich, also fast alle Taxen, alle Transportvehikel, auch so uralte, dreirädrige Transportdinger, mit denen irgendein alter Chinese Linsen auf den Markt fährt, sind halt einfach elektrische. Dadurch ist alles unfassbar leise und ja, Abgase riechst halt auch nicht. Und das hat halt wirklich, keine Ahnung, was von Zeitreise.
Ja absolut. Und auch Zweitakter gibt's halt gar nicht. Ja? Also gibt's einfach nicht.
Das heißt, also hier unser Hotel ist im dritten Stock mitten in Shanghai an einer sehr befahrenen Straße und es ist sau leise. Ich meine, merkt ihr ja. Also ansonsten, wenn ich das jetzt in Deutschland irgendwo im Vorort von Köln machen würde, dann müssten wir alle 5 Minuten unterbrechen, weil irgendjemand das Ding aufdreht und uns die Akustik um die Ohren fliegt.
Ja, wir reden heute über eure ersten Erfahrungen. Vielleicht sagt das mal direkt unser Publikum in Deutschland, die alle noch nicht in China waren. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie rasant sich da ein Stadtbild jetzt von Shanghai beispielsweise ändert und ja, wie das theoretisch auch bei uns in ein paar Jahren aussehen könnte.
Ja, also in der Praxis natürlich. Ne? Also die Technologie ist ja da, wir müssten sie halt nur endlich nutzen. Ein wesentlicher Unterschied, und das ist ja neben den stillen Straßen für mich so das total erkenntnisreiche und das Highlight ist, wie wahnsinnig wettbewerblich das hier alles organisiert wird. Und wie nüchtern auf eine Weise, alles kennzahlenbasiert und rational durchgetaktet. Es gibt Wettbewerb zwischen den Städten. Es gibt die Tier-One-Cities, die dürfen sich halt eine riesen U-Bahn dahin ballern, die anderen dürfen es aber nicht. Und dann musst du gewisse Kennzahlen erfüllen, um überhaupt dahin zu kommen. Das ist super straff gemanagt, aber jetzt nicht so top-down, wie wir das in Deutschland denken, kommunistisch, die sagen, wir machen einen Plan, jetzt tut ihr. Das ist brutalster Wettbewerb. Und wenn die Bürgermeister das nicht hinkriegen, dann sind die aber auch weg. Dann kommt der Nächste. Also unfassbar wettbewerblich. Und das geht halt durch die Firmen, durch die Märkte. Da reden wir gleich noch drüber. Aber selbst bei der Frage, wo baue ich welche Infrastruktur, gibt es überall Kennzahlensysteme, Ziele. Die sind ziemlich rational dahergeleitet mit irgendwelchen Strategien, die halt haben, die halt sinnvoll sind aus deren Sicht. Aber viele sind leider aus unserer auch wirklich ziemlich sinnvoll. Und dann wird einfach Execution gemacht. Und das mit einer brutalen Wettbewerbsintensität. Finde ich wirklich beeindruckend und auch shocking. Also es ist auch nicht ganz gemütlich für die Leute hier.
Wir springen genau in diese Themen gleich alle rein, Tim. Vielleicht nochmal als letzte Frage, bevor wir uns genau im Detail genau darüber unterhalten. ganz konkret, wie viele deutsche Autos, wie viele Verbrenner habt ihr überhaupt da in Shanghai gesehen oder in den großen chinesischen Städten?
In Shanghai tatsächlich jetzt ein paar. Es gibt auch hier ganz wenige Poser, die mit einem Ferrari über die Straße fahren, aber es sind wirklich, kannst du an einer Hand abzählen. Ja. Und ich habe, glaube ich, mehr ID3s gesehen an deutschen Autos als jetzt klassische BMW-Verbrenner. Ab und zu so ein paar dicke SUVs, aber ja. Es ist wirklich, wenn ich einen sehe, denke ich so, ach, guck mal, ein X3. Aber das ist dann schon eher selten. Es sind hauptsächlich wirklich BYDs und auch ganz viele Modelle, die wir gar nicht kennen.
Die Marken kennen wir nicht.
Du erkennst so rein optisch, das ist ein bisschen an Porsche angelehnt, das sieht ein bisschen wie ein BMW aus, aber es sind alles irgendwelche, du kennst nicht mal das Logo. Ja. Und die Nummernschilder sind ja alle grün, wenn es ein E-Auto ist. Das heißt, du siehst sofort, okay, das ist elektrisch und das ist, also gerade in den Innenstädten, absolut überwiegend. Es ist selten, dass du einen Verbrenner siehst. Ja.
Und eben auch wirklich gar nicht mehr viele deutsche Hersteller. Man sieht schon auch, wie sehr die Chinesen sich auch bemühen, den Markt zu machen. An einem riesen Huawei-Flagship-Store von Autos vorbeigekommen, ne? Wo man denkt, okay, wir haben noch gar nicht verstanden, dass Huawei nicht nur Handys baut und irgendwie elektrotechnische Produkte, sondern jetzt auch Autos drumherum presst mit Metall. Und das ist krass zu sehen, wie die da reingehen als Industriestrategie. Wir waren bei XPeng, total beeindruckender Besuch gewesen. Huiuiui, die haben eben das bisschen, jetzt sage ich mal ganz defätistisch, das Blechbiegen drumherum. Das ist für die gar nicht mehr der Kern, sondern es ist alles Software, das ist KI-Chips, die sie mittlerweile selber fertigen teilweise. Das ist auch eine interessante Sache. Und dann bauen die diese Ökosysteme auf in der Mischung aus, klar, Batterietechnik, die ist häufig im Kern, und Antriebstechnik, aber eben auch mega viel Software drumherum.
Ja, hier in Deutschland in der öffentlichen Diskussion über China, da herrschen ja sehr, sehr viele Vorurteile. Ist auch klar, man bekommt da wenig Informationen auch teilweise raus. Wir wollen das heute mal ein bisschen aufdröseln. Fangen wir vielleicht mal mit Energiewende oder auch dem Klimaschutz so allgemein an. China ist ja der weltgrößte, also mit Abstand weltgrößte CO2-Emittent. Und das wird hier in Deutschland so in der öffentlichen Diskussion immer gerne als Argument angeführt, zu sagen, naja, dann müssen wir uns doch jetzt eigentlich da auch gar nicht unbedingt so beeilen und können das ein bisschen ausbremsen hier und lieber mal auf unsere Wirtschaft gucken und lassen das mit der Energiewende lieber ein bisschen lockerer laufen. So, Tim, wie ist das? Warum spielt denn China trotzdem eine so zentrale Rolle bei der globalen Energiewende, bei dieser riesigen Transformation?
Also das Thema mit Kohle und CO2, da muss Jan gleich nochmal ein bisschen vom Leder
ziehen. Das habe ich dann. Okay.
Nein,
das
ist bei der globalen Rolle jetzt von dieser Cleantech, das liegt eben einfach daran, dass die günstigste Energieversorgungsform mittlerweile ist und alle, die deshalb einsetzen. Also ich glaube, das ist viel, viel mehr aus einer Industrielogik heraus als aus einer Klimawandel- oder sonst welcher Logik. Und weil es eben nun einfach mal die Zukunftstechnologie ist, die jetzt so günstig ist, so verfügbar und so weiter und so zuverlässig, setzt die sich halt durch. Und das ist die Rolle als Powerhouse, die China da spielt. Die haben das vor 15, 20 Jahren das erste Mal in die Fünfjahrespläne reingeschrieben, einfach ziemlich gut exekutiert, diese Strategie. Und jetzt sind sie halt da. Und in dem letzten Fünfjahresplan stand ja auch explizit drin, jetzt wollen wir die Welt damit überrollen. Wir wollen Marktdominanz damit machen. Und das machen die halt.
Es ist total lustig, weil in den ganzen Kommentaren, als wir diesen Podcast vor 5 Jahren gestartet haben, da standen so Dinge von Dieter Diesel drin. Ihr Grünen, ihr würgt mit eurer E-Auto-Strategie unsere Verbrennerwirtschaft, unsere starke Automobilwirtschaft irgendwie ab. Jetzt passiert genau das Gegenteil. Jetzt zeigt uns China ohne einen Gedanken von Nachhaltigkeit und Klimarelevanz, dass sie ja wirtschaftlich mit diesen tollen elektrischen Produkten die Welt überschütten. Es ist natürlich schade, dass wir das nicht machen, aber am Ende werden sie wahrscheinlich gewinnen, oder?
Ja, ich schätze schon. Also witzigerweise beim Termin heute haben wir genau das angesprochen, dass in Deutschland E-Auto und Renewables so ein bisschen was von grün, also von linker Politik immer noch so als Anteil haben soll, als wenn das irgendwie, ja, als wenn nur Linke Interesse daran hätten. Und also ich kann da das Gesicht natürlich nicht nacherzählen, aber es war schon so sehr erstaunt, weil das primär Umweltschutz wäre oder sowas, das gibt es als Idee gar nicht. Also das ist zwar auch ein Thema, hatten wir auch schon besprochen, also wer hier mal langfährt, also die gesamte Ost-Südküste ist halt zugeballert mit riesigen Metropolen, also für so ein Land wäre, keine Ahnung, 2 Meter Meeresspiegelanstieg absolut katastrophal, also die Chinesen haben selber ein immanentes Interesse daran, dass das irgendwie in bestimmten Grenzen gehalten wird. Aber also die Idee, dass die Energiewende primär deswegen jetzt stattfindet, ist naiv.
Jetzt kommt Werbung.
Genau hier, da könnte bald eure Werbung laufen. Ein kurzer, prägnanter Werbespot für dein Unternehmen oder für deinen Arbeitgeber.
Mit über 110.000 Abonnenten und einer Episodenreichweite von durchschnittlich 67.000 Menschen, da sind wir bei Geladen sowas wie der Branchenpodcast für E-Mobilität, Energiespeicher, E-Autos, Elektronik und eigentlich alles, was mit Strom zu tun hat.
Ja, unsere Werbeschaltungen, die erreichen genau die Leute, die sich für Themen rund um heimische Energiewende interessieren, für Geld sparen, Elektroautos, Elektronik und so Sachen wie Strompreise. Kleiner Fun Fact, Daniel, in den Podcast Analytics, da kann man ja wunderbar sehen, wen wir im Moment erreichen und wen vielleicht noch nicht. Und da sind wir ganz hoch im Kurs bei Männern Mitte 40 bis 60, die uns auf dem Smartphone oder im Auto anhören. Und die bestgeklicktesten Podcast-Episoden, die drehen sich meist um E-Autos, um E-Bikes oder PV.
Ja, und wenn du dich jetzt fragst, wie teuer so ein Werbespot bei Geladen eigentlich ist, dann können wir nur sagen, wahrscheinlich deutlich günstiger, als du erstmal denkst. Warum? Naja, ihr wisst ja, wir gehören bei Geladen zu einer Universität. Und ja, da gibt's ehrlich gesagt noch richtig gute und günstige Preise.
Also, wenn ihr eure Firma oder eure Produkte bei Geladen mal platzieren oder vorstellen wollt, dann meldet euch doch einfach unter sponsoring@geladen-podcast.de. Dann erzähl uns doch mal, Jan, jetzt mal beim Blick auf die CO2-Emissionen. Ist es eben trotzdem so, dass China tatsächlich da, wie gesagt, der weltgrößte CO2-Emittent im Moment noch ist? Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand aus den letzten Jahren? Entwickelt sich das tatsächlich schon nach unten oder weiterhin irgendwie nach oben?
Die letzten 12 Monate waren da besonders spannend. Da ist es tatsächlich schon leicht stagniert. Also zumindest die, wenn man sich die Emissionen rein aus der Energiewirtschaft anguckt, da muss man ja immer noch die draufrechnen aus Agrar und allen anderen Sachen. Aber Energie ist natürlich das Interessanteste daran. Und gab es ja jetzt schon vor 2 Monaten die ersten Zahlen, dass das schon leicht gesunken ist. Zum allerersten Mal in einem Zeitraum, in dem immer noch deutliches Wirtschaftswachstum zu sehen ist. Das heißt, da sieht man jetzt eigentlich schon, ich will es jetzt nicht jinxen, es sieht gerade aus wie eine Trendwende, mal gucken, wie das jetzt die nächsten Jahre wird, aber das sind halt Zahlen, mit denen hat vor 5 Jahren noch niemand gerechnet. Die hatten ja eigentlich als Ziel, das bis 2030 hinzubekommen. Jetzt haben wir 2026 und wir sind schon da. Das ist halt eine krasse Entwicklung und ja klar, in absoluten Zahlen sind die natürlich noch ganz weit vorne bei den Emissionen, muss man natürlich einrechnen, hier leben 1,4 Milliarden Menschen, von denen pro Jahrzehnt, ja, ich glaube 100 Millionen oder sowas, in die Mittelschicht reingedrückt werden. Die haben dann, ja, westliche Lebensverhältnisse und eine Klimaanlage und dazu eine riesige Industrieinfrastruktur, die ja auch einen Teil von dem übernimmt, was eigentlich früher in Europa oder in den USA hergestellt wurde. Insofern ist es ein bisschen schwierig, sich nur den absoluten Ausschuss anzugucken, wenn ein Chinese so viel CO2 emittieren würde wie ein US-Amerikaner, wären sie, glaube ich, bei 24 Gigatonnen im Jahr. Also das wäre alles noch ein bisschen krasser. Insofern, the trend is your friend. Die Momentaufnahme sieht einmal so ein bisschen shocking aus. Die Frage ist nur, was in den nächsten Jahren passiert. Und wenn es so bleibt, ich glaube, wenn es irgendwo auf Holz hier, sofern es Holz ist, dann wird sich das in eine gute Richtung entwickeln. Die Frage ist nur, wie schnell.
Ja, Tim, wie sehr ist denn China mit dieser riesigen Green-Tech-Industrie jetzt tatsächlich auf Exporte und darauf, dass auch andere Länder diese Energiewenden bei sich umsetzen, angewiesen? Also bei den Batteriezellen beispielsweise haben wir das im letzten Jahr gesehen, dass es da eine riesen Überproduktion gab und dass man tatsächlich schon versucht hat, das auf alle möglichen ausländischen Märkte irgendwie dann abzuführen. Wie sieht das insgesamt bei dieser Industrie aus? Wie exportabhängig ist das?
Das ist extrem exportabhängig, gar keine Frage, weil die Riesenkapazitäten, die aufgebaut wurden bei Solar, jetzt bei Batterien, auch bei Wind, die müssen irgendwo hin. Und es gibt jetzt bei Solar, also besonders prägnant immer die Zahlen, schon die Vermutung, die Erwartung, dass der chinesische Markt dieses Jahr eher stagnieren wird. Also die werden nicht noch wieder Volumensteigerungen hinkriegen. Also ja, Export ist super wichtig. Ich würde aber in deiner Frage einen Dreh ändern wollen, weil es ist nicht so, dass jetzt die davon abhängig sind, dass andere Länder Energiewende umsetzen. Das klingt ja so, als wäre da Politik, die sagt, ach ja, wir machen Energiewende. Das ist ja nicht so, sondern die sind davon abhängig, dass in anderen Ländern einfach die Produkte zugelassen werden, dass sie also jetzt nicht rausgedrängt werden, weil ist halt einfach billiger. Und wenn du nach Pakistan guckst, mit diesem über 20 Gigawatt Boom, der da aus dem Nichts kam, unser Gesprächspartner heute war gerade in Vietnam gewesen, und wir haben jetzt auch gerade ein Gigawatt Batterien abgenommen. Also du siehst, das sind ja alles natürliche Nachfragen, die entstehen. Das sind keine politischen Entscheidungen, das ist eine natürliche Nachfrage von Leuten, von Unternehmen, die wollen jetzt Strom haben, den haben die sonst nicht oder sie haben ihn sonst unzuverlässig, deshalb mit Batterie. Und das wollen die einfach haben für den niedrigsten Preis. Und das ist halt Erneuerbare plus Batterie. Das ist also gar nicht mehr diese politische Entscheidung. Klar, Trump und so weiter, wissen wir alle. Und es gibt immer das politische und auch geopolitische Motiv dahinter. Das pusht aber in den allermeisten Ländern eher in Richtung, wir befördern mal, dass das schneller geht mit dieser industriellen Transformation.
Gehen wir nochmal zurück zum Strommix in China. Da wird ja ganz, ganz viel geredet in Deutschland. Wissen tun es die wenigsten. Da wird ja immer gesagt, naja, Kernkraft und Kohlestrom, das spielt schon noch eine Rolle in China. Habt ihr da vielleicht mal so aktuelle Zahlen für uns? Kohlestrom gibt es ja immer noch in China, obwohl ganz viele PV-Anlagen und Windkraftanlagen dort ans Netz gehen. Aber habt ihr da nochmal aktuelle Zahlen für den Strommix in China?
Auf den gängigen Portalen siehst du also 24 waren es, ich glaube, immer 55% oder irgendwie sowas waren Kohle, was weniger ist als vorher, im Anteil auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ganz spannend, dass hier teilweise auch echt Kohlekraft gebaut wird als Puffer für Solar und Wind, was ja die meisten anderen Länder nicht so machen, weil, also wer sich ja mit ein bisschen auskennt, ein Kohlekraftwerk ist eigentlich als Puffer ein bisschen unpraktisch, weil sich das nicht so leicht rauf und runter fahren lässt. Machen die aber trotzdem, weil China immer sehr darauf bedacht ist, möglichst keine Abhängigkeiten aufzubauen. Und da die selber Kohle haben, aber wenig Gas, wird da auf Kohle, ich glaube, Gas hat echt nur 3-4% gehabt im Strommix. Also eine verschwindend geringe Zahl für so ein industrielles Land. Und Atomkraft war bei 5%.
Um die 5, genau. Da gibt es immerhin das strategische Ziel, das vielleicht bis zu 10% auszubauen, mindestens zu halten. Das gibt es aber auch keinen Boom. Und bei den Kohle ist halt interessant, da gab es letztens, war das der Guardian, den Artikel, die haben schön rausgearbeitet, wie die bewusste Strategie ist, ja, natürlich bauen wir jetzt noch Kohlekraftwerke, in Klammern viel weniger als mal geplant waren, die haben die Planung im letzten Jahr brutal zusammengestrichen, aber wir wissen, dass die nicht mehr ausgelastet werden, dass die Auslastungen gehen total runter. Wenn du jetzt ein Gigawatt Kohlekraftwerk hinstellst und weißt, jetzt habe ich heute noch 60% Auslastung, bald nur noch 20, dann ist in Deutschland die Aufregung groß, die bauen Gigawatt Kohle. Real entscheidend für Energiemix und Klima ist aber die Auslastung von 20%, die in ein paar Jahren noch drinsteckt. Und das wird in Deutschland nicht gesehen. Und das ist ein Plan, genau wie Jan sagt, sie bauen es noch als Reserveleistung mit ein, weil auch die haben da Fluktuationen im Wetter.
Wer hätte das gedacht? Auch in China ist die Physik dieselbe.
Und solange ist es halt noch die beste Lösung, die die haben, bis sie was Besseres haben.
Jan, du hast gerade einen wahnsinnig wichtigen Punkt angesprochen, der, glaube ich, hier in Deutschland, in Europa bei vielen noch gar nicht so richtig angekommen ist, nämlich dass China tatsächlich die Erneuerbaren auch so schnell und so stark ausbaut, um eben eine Unabhängigkeit zu erreichen. Das ist, glaube ich, hier in den Köpfen gar nicht so klar, dass das tatsächlich auch ein Hebel hier für Europa sein könnte, um mehr Unabhängigkeit dann zu schaffen. Tim, willst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, welchen Stellenwert es in Zukunft haben könnte?
Naja, ich meine, wir sprechen während gerade im Iran und im Nahen Osten der Rest an Stabilität zusammenbricht, von dem wir dachten, da könnte man sich dran festhalten. Es ist einer der Gründe, weswegen China auch gerade in der Mobilität so weg vom Öl will, ist halt, die haben kaum eigene Reserven, sind sehr abhängig von Transporten durch strategische Engen, auch um Taiwan rum. Und deshalb wollen die weg da. Und da ist natürlich sowas wie ein Preispeak jetzt durch so einen Krieg da im Nahen Osten, Wasser auf die Mühlen. Ich finde total überraschend, wie überrascht wir in Deutschland sind davon.
Krass.
Ne? Also es ist doch alles nur ein ziemlich blödes geopolitisches Einmaleins. Und trotzdem sind wir jetzt überrascht, reden über Benzinpreisbremsen und so ein Quatsch, weil wir denken, heute war teuer geworden, der Sprit. Inflationsbereinigt ist er gar nicht teuer. Muss mal gucken, was Sprit früher gekostet hat. Also das ist ja noch nicht mal wahr. Aber wir sind überrascht davon. Und das ist das eigentlich irre, auch im Vergleich China, wie rational und nüchtern hier auch Strategien gemacht werden, auch in der Parteiführung. Da ist Wissenschaft und solche Dinge werden hoch angesehen und darauf basieren die ihre Entscheidungen. Und bei uns ist es so Bauchgefühl von Diesel-Dieter, der meint, nee, wäre aber alles doof. Und darauf basieren wir öffentliche Meinungen, damit am Ende auch Entscheidungen. Und das ist ein super gravierender Unterschied.
Jan, du hast vorhin gesagt, wie viele Kohlekraftwerke da in China ans Netz gehen. Liebes Publikum, ich gebe euch mal andere Zahlen. Mittlerweile gehen in China täglich über 1 Gigawatt an PV-Anlagen ans Netz. Das ist ein riesengroßes Wachstum. Tim, du hast bei uns im Podcast unlängst darüber gesprochen, wie Kalifornien die Netzintegration dieser erneuerbaren Erzeuger hinbekommen hat oder jetzt auch mit Großbatterien meistert. Ja, wie sieht das denn aus, der Netzausbau in China? Wie kriegen die sozusagen die Erneuerbaren dort integriert, sodass möglichst viel Erneuerbare dann auch aus der Steckdose kommen?
Also wir haben jetzt hier leider keinen Netzbetreiber sprechen können. Wir haben versucht, ins Gespräch zu kommen. China hat überhaupt nur 2 sozusagen, einen riesigen und einen kleinen, der so groß ist wie halb Europa wahrscheinlich. Und also da kamen wir leider nicht ins Gespräch. Wir haben dann mit Marktakteuren und vorher anderen Ecken ein bisschen gesprochen. Also klar haben die auch Netzengpässe, überhaupt keine Frage. Es gibt auch Gegenden, wo die nicht hinterherkommen. Es ist aber interessant, ein paar Leute sagten, naja, das ist nicht ganz so krass wie bei uns, weil grundsätzlich ein bisschen strategischer vorausgeplant, man versucht eher immer eine Überproduktion zu haben von Energie und Überverfügbarkeit als ein Engpass, weil das quasi dem Wachstumsmodell der Wirtschaft innewohnt. Du musst immer, die Ressource muss reichlich da sein. Und das habe ich heute auch so ein bisschen rausgehört, dass wenn halt ein Engpass ist, machst du halt, was hat der uns vorgerechnet, machst du 3 Schnelllader mit 300 kW hin und noch 2 mit 500 kW, dann sind auch 2 Megawatt weg. Ne? Das kannst du auch nicht überall in China bauen, dass dann natürlich auch lokal die Batterie noch dahin kommt. Das aber, das habe ich auch im Vorfeld viel gelesen und gehört, mit dieser Gelingenhaltung, ja, wir machen es halt möglich. Ne? Und nicht wie bei uns mit dem, ja, sorry, Netz ist voll, wir hören mal auf. Ja. So, und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, dass die Engpässe ganz anders weggemanagt werden und bewirtschaftet werden.
Also generell, das merkt man in jedem Gespräch, Probleme sind zum Lösen da. Und bei uns denkst du so, okay, Probleme sind dazu da, zu erklären, dass alles, was wir gemacht haben, totaler Unsinn ist, wir am besten in die 80er Jahre zurückspringen. Und das ist halt, also das war mir zum Beispiel nicht klar, allein durch diese riesigen Distanzen verlieren die bei so einer Hochspannungsleitung, die jetzt, also die Erneuerbaren sind halt sehr stark hier im Nordwesten, da wo nicht ganz viele Leute wohnen, und der große Block der großen Megacities, die sind alle an der Küste. Das heißt, die müssen sehr viel Strom dann auch dahin transportieren, über, ich glaube, 5.000, 6.000 Kilometer. Und allein dadurch verlierst du halt, ich glaube, er hat gesagt, bis 30% der Energie. Und das ist natürlich krass, das haben wir ja gar nicht. Also wir müssen Südlink irgendwie ans Netz bekommen. Das sind, glaube ich, 500 Kilometer. Und verglichen damit sind das fast schon kleine Herausforderungen. Das heißt, die haben dieselben, nicht dieselben Probleme, aber sehr ähnliche. Aber ich glaube, der große Unterschied ist die Herangehensweise, dass man sagt, ja, okay, müssen wir halt irgendwie hinkriegen. Und was du heute noch gesagt hast, war auch spannend. Wenn dann so klar ist, okay, wir müssen ganz viel dahin transportieren, gibt's auch einfach die Überlegung, dann lass doch einfach die Industrie, die ganz viel Strom braucht, auch einfach in den Norden verlegen. Und klar, das wäre bei uns jetzt nicht ganz so einfach, aber das sind dann valide Gedanken, die sich gemacht werden. Okay, anstatt da in Engpass reinzulaufen, dann schieben wir einfach Fabriken dahin, wo halt der Strom ist, Problem gelöst.
Ja, da merkt man schon, dass das System tatsächlich deutlich anders ist. Bei uns zählt sozusagen irgendwo das Individualrecht tatsächlich noch ein bisschen mehr als in China. Jedenfalls kriege ich so ein bisschen das Gefühl. Wollt ihr noch mal einen Gedanken verlieren in Bezug auf Geschwindigkeit? Mich beeindrucken total solche Netzpläne von den chinesischen Bahnen beispielsweise oder Stromnetze oder so. Das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit, während man bei uns irgendwie sagt, ja, wir werden das bis 2070 oder so irgendwie realisieren, was man jetzt baut. Könnt ihr da mal ein paar Gedanken noch zu äußern?
Ja, es sind natürlich auch andere Möglichkeiten. Ne? Also wenn du mit der Bahn hier durchfährst, siehst du natürlich auch, wie das gemacht wird. Also hier sind diese Bullet Trains sind sehr pünktlich, weil die natürlich auch alle eine eigene Trasse haben. Also du hast da eine Großstadt und die muss dann mit 4 anderen Großstädten verbunden werden. Ja, dann werden einfach 4 Bahnlinien dahin gebaut. Alle auf diesen Pfeilern. Das ist natürlich dann schön automatisiert. Du musst dich nicht darum kümmern, ob da irgendwelche Bahnübergänge sind. Du baust die sowieso alle auf 20, 30 Meter Höhe. Und es sieht für europäische Verhältnisse manchmal ein bisschen brutal aus.
Ist auch brutal. Ist also super viel Beton.
Super viel Beton. Du siehst dann teilweise Fußballplätze in der Mitte zwischen 2 so Bahntrassen. Also es ist jetzt nicht so der Ort, wo ich am liebsten Fußball spielen würde. Aber das ist natürlich ganz andere Möglichkeiten. Da wird halt direkt vorher überlegt, okay, wir wollen, dass von da bis dahin Verbindung ist und das ist Prio 1.
Die haben natürlich auch mehr Platz und die Gegebenheit, und wie du auch schon sagtest, das Individualrecht oder Klagerecht von Umweltverbänden, das ist alles hier eben kein Thema. Dann wird das einfach so gemacht, weil das jetzt irgendeine Staatsräson oder eine Rationalität hat, das da so hinzuballern. Und es ist auch natürlich, weil das Land so im Wachstum ist. Muss ich mal klar machen, wir haben unser großes Wachstum im letzten Jahrhundert so ein bisschen hinter uns. Ne? Das war das Wirtschaftswunder so. Und wir haben ganz viel gewachsene Struktur. Hier ist ganz viel neu entstanden, hochgezogen worden. Ich will nicht sagen auf dem Reißbrett, aber das merkst du der Infrastruktur an. Vieles scheint auch völlig oversized. Ja. Ne? Also wenn du hier durch die Bahnhöfe läufst, denkst du, krass. Ne? Da war eine Halle, wo keine Ahnung.
Ja, Charmaine war das.
Die Halle war locker 3 Fußballfelder lang.
Also wirklich riesig.
Es sah eine Halle.
Es war wie in einem Star Wars Film, ist eine Fluchtpunktzeichnung, genau. Wo du denkst, so, wo ist denn das Ende von dieser Halle eigentlich?
Genau, das ist nur der Abfertigungsraum, wo die Fahrgäste vorher, du checkst vorher ein wie am Flughafen, und dann sitzt du halt da, wartest, bis du an dein Gate kommst im Bahnhof, und dann erst darfst du aufs Gleis. So. Und also so viel Infrastruktur oversized, so dass du jetzt im Zugverkehr, daher kamen wir ja, du hast original alle Verspätungsmöglichkeiten ausradiert. Die gibt's nicht. Die Leute gehen erst zum Gleis, kurz bevor der Zug kommt. Der Zug, es gibt keine Weichen, der ballert auf seinen Betonstelzen durch die
Gegend. Es gibt schon irgendwo Weichen, aber viel weniger.
Also genau, also so, ist de facto eine 1-zu-1-Verbindung.
Ja, genau.
Ja, und wenn der Zug technisch funktioniert, dann kommt er halt auch in der Zeit da an. Dann fährt er halt mit 300 Sachen da einmal durch die Landschaft und bist du irgendwo.
Übrigens, ich dachte ja, okay, ist ja easy, großes Land, baust du einfach schön immer geradlinig irgendwo durch. Also wo wir lang gefahren sind, super hügelige Gegend, der fährt andauernd durch die Tunnel. Also super billig wird das auch nicht gewesen sein, denn gerade so Tunnelbau ist ja sauteuer in der Regel. Also die lassen sich das auch was kosten. Ja.
Dann sprechen wir mal über die Firmen, die ihr so besucht habt oder die Eindrücke, die ihr da mitgenommen habt. Wir bekommen häufiger hier mit, dass der Staat ja doch sehr stark eingreift und auch gerade so die Zusammenarbeit oder Allianzen zwischen Unternehmen und auch Forschungseinrichtungen ja im Prinzip von oben oktroyiert irgendwie und um dann eben voranzukommen. Also als Beispiel, was wir hier schon häufiger hatten im Podcast, sind die Festkörperbatterien. Da versucht man den Rest der Welt auch abzuhängen und dann sagt man eben zum Beispiel auch einem CATL, dem größten Zellhersteller der Welt, ihr müsst jetzt mit den anderen hier bitte zusammenarbeiten und noch mit Forschungseinrichtungen, damit wir eben Technologieführerschaft bei Festkörperzellen bekommen. Gleichzeitig sehen wir aber eben dann auch sehr, sehr große Verteilungskämpfe auf gerade diesen Green-Tech-Märkten innerhalb von China. Wie habt ihr das wahrgenommen, so jetzt bei euren Firmenbesuchen, dieses Spannungsfeld? Also was nehmt ihr so mit an Erfahrungen, die ihr da sammeln konntet?
Aber wir haben jetzt nicht gezielt über das Festkörperthema reden können, aber ich glaube, es gibt so eine Philosophie, die sehr viel zum Erfolg hier der Industrie beiträgt. Das ist im ersten Schritt ein super brutaler Wettbewerb, auch innerchinesisch zwischen Firmen. Also Staat schafft einen Rahmen und sagt, ich will jetzt, per 5-Jahres-Plan strategisch ausgearbeitet, ich will jetzt in dieser Industrie folgende Schritte schaffen in den nächsten Jahren, Marktdominanz, Technologie, was auch immer, und schaffe ein Umfeld, dass da richtig krass investiert wird, und dann sprießen dann die Firmen aus dem Boden. So. Und die gehen in den total harten Infight miteinander, in einen super brutalen Verdrängungswettbewerb. Das lässt aber alles so laufen, weil ist ja Wettbewerb, ist ja Red Ocean. Die machen sich schön fertig, dadurch wird irgendjemand besser und größer. Wenn aber dieses Wettbewerbsgleichgewicht nicht mehr funktioniert, dann greift der Staat hart ein. Wie macht er gerade bei der PV? Ne? Er sorgt für Konsolidierung. Er sagt, Leute, was ihr da gemacht habt, ist zu viel, weil jede Provinz hat sich jetzt auch noch PV-Fabriken hingebaut, weil sie dachte, da kriegt sie irgendwie ein paar Arbeitsplätze. Die verdienen aber kein Geld damit. Also sagt der Staat, das ist vorbei, und zwar ziemlich hart. Die Botschaft kommt dann an und dann müssen die aus dem Markt oder müssen gewisse Kennzahlen schaffen, müssen auch wieder Gewinne schreiben, um weitermachen zu dürfen. Dann greift er ein. Bei den Festkörperbatterien kann ich mir nur so vorstellen, dass er die Gefahr sieht, dass Kettle zu sehr monopolartig wird, weil der ist ja so sehr der Platzhirsch, dass er denen deshalb vorschreibt, ihr müsst kooperieren, weil wir wollen nicht, dass ihr mit zu wenig Wettbewerb easy unterwegs seid. Das wäre jetzt herbei, sagen, philosophiert, aber das würde sehr gut zu dem Wachstums- und Wirtschaftsmodell passen, einfach Wettbewerb aufrechterhalten. An anderen Stellen haben wir diese Verordnung jetzt nicht berichtet bekommen, sondern die schaffen halt ein Umfeld, dass es geht. Das geht sehr stark in Wirtschaftszonen. Der Staat sagt also, wir wollen die Region Guangdong beispielsweise, die Provinz soll jetzt unsere Batterieprovinz sein. Wir waren in, war das Xiamen, wo die die stellen 70% aller Feuerzeuge weltweit her. Dies ist halt die Provinz, wo die kleinen Friemelgüter herstellen.
Wenzhou war das.
Wenzhou war das, genau. Also du merkst, jede Region kriegt so einen Charakter und dann wird da auch ein Ökosystem aufgebaut mit Zulieferern und Krams. Und das ist schon eine staatliche Vorgabe, wenn du so willst. Aber innerhalb dieses gesetzten Rahmens ist es dann einfach den unternehmerischen Geschicken der Leute überlassen, das hinzukriegen.
Ja, jetzt denke ich gerade an unsere Europäische Union. Im Prinzip machen wir das ja auch so, ne? Also, dass wir irgendwo einen Rahmen setzen und dann ist tatsächlich Wettbewerb dort wie bei unserer Marktwirtschaft auch ganz normal. Ich denke da tatsächlich gerade auch daran, Tim, wenn diese Überkapazitäten jetzt vom Staate wieder zurückgefahren werden, heißt das, dass die Batteriezellen und die PV-Zellen und die E-Autos in Zukunft vielleicht preislich steigen werden?
Also es sind nicht viele Neueintritte im Markt, ganz anders als bei der Photovoltaik von Batterieherstellern, zumindest nicht bei Lithium. Und es ist wenig jetzt Marktrückzüge, also Insolvenzen oder sowas im Batteriebereich. Und die Erklärung, die wir erhalten haben, ist, dass es natürlich viel, viel schwieriger ist, Batteriefertigung aufzubauen als PV-Fertigung. Ne, PV ist ein ziemlich straightforward Ding. Da brauchst du die Maschinen von dem richtigen Maschinenbauer sozusagen. Und dann steht da ein Werk, jetzt mal überspitzt gesagt, ich will keinem zu nahe treten. und bei Batterien hast du viel mehr eigenes Technologie-Know-how, was du im Fertigungsprozess selber noch beherrschen musst. Du hast ganz andere Anforderungen an die Materialien, die du reinschickst, an die Reinheiten, die genauen Zusammensetzungen. Wisst ihr besser als wir.
Und auch Materialeinkauf hat
er gesagt. Materialeinkauf, genau. Und all das ist so viel komplexer und es ist teurer. Das Equipment ist einfach teurer. Das heißt, die Markteintrittsbarrieren sind größer. Und bei meiner Recherche habe ich jetzt vor allem neue Markteintritte gefunden. Ganz viel bei Natriumbatterien vor wenigen Jahren. Weil das ist halt neue Technologie. Da kannst du neu in den Markt rein. Ich habe nur einen einzigen Neueintritt bei Lithium, aber auch keinen Marktrückzug. Und bisher scheint es aber, was ich jetzt gehört habe, eher so, dass da noch kein Markteingriff vom Staat ist, zu sagen, macht mal weniger. Sondern eher geguckt wird, dass jetzt auch eben die Nachfrage entsprechend hochgeht weltweit und man das stabil hält. Wenn es nicht gelingt, wird der Staat irgendwann eingreifen.
Ja, dann lass uns doch mal über Technologietrends jetzt in diesen drei Feldern Elektroautos, Batterien und PV reden. Du hast gerade schon gesagt, Natrium-Ionen-Batterien, das ist auch so unser Empfinden, was wir immer mal mitbekommen, dass das auf jeden Fall so ein Zukunftstrend ist aus China, der jetzt rüberkommt und das gerade auch im E-Auto-Bereich dann einzusetzen. Jan, wie sieht das denn bei Elektroautos aus? Was habt ihr da so mitbekommen?
Wir haben leider keine, wie soll ich sagen, konkreten Neuerungen jetzt bekommen, irgendwie was so einzelne Batteriezelltechnologie angeht, glaube ich. Das war alles straightforward, das was wir schon kennen. Wir haben eigentlich eher andere Sachen abgefragt. Wir haben gefragt, was wir mit Flow-Batterien machen, um zum Beispiel irgendwie Langzeitspeicherung vorzunehmen. Was hatten wir heute nochmal gesehen? Da war irgendwas für Kleinflugzeuge.
Festkörperbatterien für Niedriggewicht für Kleinflugzeuge, also die neuen Anwendungen, das ist bei Batterien so ein.
Genau, also Festkörper und sowas. Aber auch da ist alles noch in sehr kleinen Serien. Also es gab jetzt noch nicht irgendwie die eine Riesenfabrik, die das schon in Gigawattstundenbereich rausballert, sondern das wirkt alles noch ein bisschen experimenteller. Und was ich auch überraschend fand, also auf die Frage hin, ob die was Flow-Batterien, also welche, die mit denen man natürlich irgendwie auch längerfristig was speichern kann, was machen, kam jetzt von unserem Kontakt heute eher so eine.
Brauchen
wir gar nicht. Wir machen Langfristspeicherung, das machen wir mit Hydro. Also ist jetzt eine Stimme gewesen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das für alle 1,4 Milliarden Bewohner des Landes genauso gilt. Aber da wirkte der Drang noch gar nicht so sehr, als wenn da was gebraucht wird. Weil das war so meine Hoffnung, dass da jetzt bald auch der nächste Speicher kommt, mit dem man sich irgendwo in die Garage stellt und sagt, hier speichere ich für ein paar Monate was und dann kriegen wir dieses dumme Dunkelflautenthema endlich in den Griff. Auf der anderen Seite hat Tim schon gesagt, okay, ist ja auch eine Chance für uns, wenn das Thema in China gar nicht so interessant ist, dann wäre das vielleicht auch der eine Spalt, wo wir nochmal unseren Fuß in die Tür reinkriegen könnten, weil, naja, also das ist ja bei uns schon ein Thema, was natürlich auch daran liegt, wir sind hier näher am Äquator, ne? Also es gibt hier nicht diese langen, dunklen Winter mit den Monaten, wo die PV-Zelle wirklich kaum irgendwas herbringt. Das hast du ja nicht. Du bist immer näher an diesem Tag-Nacht-Zyklus dran. Und wenn du den einigermaßen im Griff hast, ja, dann bist du schon weit vorne, glaube ich.
Plus, die sagen ja, wenn wir wirklich große Speichermengen brauchen, dann machen wir es halt einfach mit Hydro, weil die haben riesen Pumpspeicher, die haben riesen Stauseen, die haben das alles und sind da auch ein bisschen weniger rücksichtsvoll, sage ich mal, dann was Natur und Mensch angeht, zu sagen, bauen wir halt was hin. Und das ist eine bekannte Technik, die dann gerade im Osten des Landes wahrscheinlich häufiger zum Einsatz kommt, um diese Langzeitpufferung zu machen. Ich glaube, wir hatten in unserem Podcast darüber gesprochen, dass Flow ja so ein Einstiegsthema sein könnte. Und genau was Jan sagt, hat mich total gefreut, sagen, okay, wenn der Druck da jetzt auf den chinesischen Markt nicht so da ist, dann rennen die uns nicht sofort weg. Das könnte wirklich was sein, wo wir in Europa vielleicht nochmal eine eigene Technologie aufbauen können und uns Resilienz machen. Das fände ich gut. Genau, das ist das so krass. Die denken in die 5-Jahres-Dinger und machen sich, natürlich haben die langfristig eine Idee, aber die planen die nächsten 5 Jahre durch. Ne? Und das macht ja total Sinn, weil da muss man auch ins Handeln kommen.
Ja.
Eine Sache, die noch, du hast Technologietrends, die hat mich beeindruckt, die Erkenntnis, dass die jetzt selber eigene KI-Chips entwickelt haben, die sind super tief integriert, haben vorher das auch alles mit Nvidia gemacht, wie man es halt so macht, und haben jetzt aber sowohl für die ganze autonome Fahren-Mimik, also wirklich das Echtzeit autonome Driving, eigene Chipsets entwickelt, aber auch für das ganze Ökosystem drumherum, wie navigiere ich und wie rede ich mit dir so, dass du mich irgendwo hinbringst.
Ja, oder Sprachassistent und
sowas. Also genau,
alles, spiel mal das und das
ab. Und das ist schon beeindruckend, weil natürlich ist das so, dass die in allen Feldern sagen, wir lernen erstmal auch mit Partnern, wie das geht. Und wenn wir glauben, jetzt ist es dran, machen wir es eben auch selbst. Und da muss man genau hingucken. Das hat mich technologisch nochmal beeindruckt. Ansonsten sind das halt Autos, die autonom rumfahren, wie die von anderen Herstellern auch. Da kann man nicht reingucken, wie gut klappt das wirklich, wie zuverlässig ist das. Das sah sehr, sehr stark aus, sind mit einem Ding da rumgefahren, sah alles echt gut aus, auch rein auf visueller Kameratechnik, nicht mehr mit LiDAR, also alles ein bisschen modern. Aber da sind wir zu weit weg, um wirklich zu bewerten, dass die da jetzt irgendwie gerade neue Trends aufmachen, die wir verpennen oder auch nicht.
Ich kriege so ein bisschen das Gefühl, wenn wir über Flow-Batterien reden, über Wasserstoffwirtschaft, aber auch über Natrium-Ionen-Batterien, das ist ja nicht so, als wenn wir in Europa diese Trends nicht schon lange sehen. Also beispielsweise gibt es in der Wasserstoff-Community jetzt seit 2 Jahren durchaus diese Meldung, hey, in China geht die Wasserstoffwirtschaft los, die bauen da jetzt Elektrolyseure und Brennstoffzellen, da müssen wir jetzt einsteigen, um sozusagen da mitzuhalten. Ich habe das Gefühl, bei uns hakt es doch ganz einfach an den Produktionskosten. Deswegen letzte Frage an euch beide jetzt von meiner Seite. Ist es nicht einfach so, dass das Lohnkostenniveau da viel niedriger ist, dass die Stromkosten viel geringer sind und sich einfach produzierendes Gewerbe, ganz blöde gesagt, einfach viel mehr lohnt mit einem gewissen Spirit als bei uns, wo man ja tatsächlich einfach diese Riesenanlagen einfach nicht schnell genug und dann eben auch sehr kostenintensiv betreiben müsste? Habt ihr mal gefragt, was verdient denn da ein Ingenieur?
Aber wir hatten ja gerade heute ein
Gespräch. Ja, genau. Ich überlege gerade.
Also wir können nicht alles jetzt davon sagen.
Ja, genau. Das überlege ich gerade.
Aber vielleicht mal so viel. Also auf einer ganz hohen Industrielogik ist ja so, du brauchst einfach ein brutales Volumen. Daran scheitern wir schon mal. Wir denken zu klein. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So allgemein gesagt kann man es vielleicht mal hinstellen, dass das Lohnkostenniveau gar nicht immer mehr das Entscheidende ist. Man liest ja auch überall, dass auch chinesische Lohnniveaus sind deutlich angestiegen im Vergleich zu Indonesien, Vietnam und irgendwas. Das heißt, auch die fangen an auszulagern. Ne? Ganz witzige Sache.
Ja, das fand ich auch spannend.
Aber das, was jetzt Arbeitskosten angeht, eher so das Thema ist, wie sperrig es ist, mit den arbeitsrechtlichen Regeln in Europa so einen Massenprozess zu organisieren. Ne? Also bildlich gesprochen, wenn die dann nach 4 Stunden immer wieder Pause machen, dann sind die auch überhaupt nur 7 Stunden am Tag da. Da brauche ich ganz viele in Schichtsystemen und Urlaub. Also die Arbeitsbedingungen hier sind so anders, aus unserer Sicht so viel schlechter natürlich, mit mehr Zeit und auch mit viel enger begrenzt, also reglementiert, dass es einfacher ist, mit den Leuten hier einfach eine Produktion zu bauen, die durchnudelt. Und interessanterweise hört man dann eben auch, dass auch die Qualität in China besser ist. Auch dadurch, weil es halt viel mit einfach Prozessdurchnudeln zu tun hat. Und das hat mich beeindruckt. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Aber das Lohnkostenniveau selber ist es vielleicht gar nicht immer, sondern eher die Art und Weise, wie wir es organisieren. Plus natürlich Regulatorik und Genehmigungsgedöns und sowas. Das ist auch Horror bei uns.
Zumal es natürlich auch nicht überall gleich ist. Also jetzt in Shanghai zum Beispiel ist das Lohnniveau schon deutlich höher, haben wir heute erfahren, als jetzt irgendwo in Rural China, irgendwo auf dem Land, wo halt sowieso nicht viel ist. Zahlst du für eine Kilowattstunde Strom in Shanghai ungefähr das Dreifache, als wenn du irgendwo im ländlichen Gebiet bist. Und da, ja, also falls ich mal frage, warum die alle elektrisch fahren wollen, was zahlt man irgendwie? Ich glaube, hier 20 Cent für eine Kilowattstunde und irgendwo auf dem Land halt 7 oder 8 Cent. Genau. Ja, mit Benzin fahren kostet ungefähr 5-mal so viel pro Kilometer und dann stellt sich die Frage natürlich nicht groß.
Ja, das ist aber natürlich eine krasse Aussage, dass die Qualität tatsächlich da in China besser ist. Also das ist ja immer so das, was hier angeführt wird, gerne von verschiedenen Industrien hier in Deutschland, aber auch Europa. Ja, Leute, da sind wir doch noch irgendwie besser als chinesische Firmen bei der Qualität dann tatsächlich. Von den Maschinen, von den Anlagen, von den Autos und so weiter und so fort. Wie ist das passiert, ehrlich gesagt, dass wir jetzt tatsächlich mittlerweile darüber reden, dass auch die Qualität da so gestiegen ist, dass sie über dem Niveau teilweise in Europa liegt.
Du musst, glaube ich, gucken, in welchem Produkt. Ja. Also in den Fabriken hier stehen europäische Roboter, europäische Messtechnik, ganz, ganz viel. Also in den ganzen wirklich Maschinenbau, Zulieferer, Steuerungstechnik, da, wo sagen, die Fertigung mitgemacht wird, da sind sie auch, was die Qualität angeht, offenbar ziemlich weit vorne. Es ist eher die Frage, wie schaffe ich es in der Fertigung eines Massenproduktes, die Qualität so reinzubringen? Und das hat dann halt eher mit chinesischen Spielregeln zu tun und vielleicht Arbeitsbedingungen und so. Also da muss man unterscheiden, was wir mit Qualität meinen. Das kann man nicht ganz allgemein so sagen.
Aber was nehmt ihr jetzt so mit von diesen Firmen, von diesen Gesprächen, die ihr geführt habt, so mit dem Blick auf Europa? Wie schauen diese chinesischen Firmen, diese Wettbewerber jetzt auf die europäischen Märkte und ja auch grundsätzlich auf die Industrie, wie das hier so gerade funktioniert?
Also einmal ist es natürlich super wichtig als Exportmarkt halt einfach. Und ich bin hergekommen, hatte so ein bisschen die Sorge, dass Europa schon so abgeschrieben ist irgendwie, weil ich diese Geschichten gehört hatte von Leuten, die, keine Ahnung, dass ein BMW nur von irgendwelchen Opas gefahren wird und dass das bei der chinesischen Jugend schon so als altbackene, keine Ahnung, Attitüde abgetan wird. Es war dann deutlich respektvoller, als ich dachte. Also es ist durchaus schon, wie soll ich sagen, klar, dass das Europa da durchaus eine Rolle spielt. Ein bisschen spielt auch die Sorge mit einer Rolle, wie verlässlich das ist, in welche Richtung Europa so geht. Die Frage ist immer wieder aufgekommen, wie schnell wir in die Richtung gehen. Weil es natürlich, wenn man dann exportieren möchte, möchte man natürlich wissen, okay, kommt da nächstes Jahr die nächste Regierung, die sagt, nee, wir machen wieder alles mit Fossilen, weil das wäre natürlich für einen Exportplan nicht so toll. Also das war, glaube ich, so die Hauptsorge. Aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass Europa durchaus wichtig genommen wird und auch wichtiger oft als Entwicklung in den USA, weil weil wir dann doch verlässlicher sind, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen als das, was jenseits des Atlantiks nochmal passiert.
Das war echt strange. Ich habe vorhin drüber gesprochen beim Mittagessen. Ja. Das gibt's doch gar nicht, wenn wir hier mit Managern reden aus chinesischen Firmen. Fühlen wir uns von dem, was wir für rational halten und geopolitisch, kann ich ganz offen reden, sagen, ey, wir haben viel mehr miteinander als mit den Leuten, von denen wir bis vor kurzem dachten, das wären unsere Partner. Das ist wirklich krass.
Also, ohne dass wir es jetzt wollten. Also ich habe ja durchaus meine Ressentiments, was das angeht. Ich habe nur gemerkt, da sitzt jemand neben mir, der ganz vernünftig ist, was sowas angeht und auch sagt, hier, wir wollen eigentlich keinen Crash haben, wir wollen möglichst Stabilität haben und erstmal in unseren Wohlstand reinkommen und da wird mit Sorge darauf geguckt, was verschiedene Leute gerade machen, die Welt anzünden.
Europa ist denen super wichtig, fand ich auch gut, als Absatzmarkt, aber auch als Partner, weil wir schon noch viel zu bieten haben, ne? Haben wir ja gesagt, es gibt viele Sachen, da sind wir gut und da haben wir auch die guten Geräte und Maschinen. Was ich aber eben auch mitnehme, ganz klar aus allem, sowohl was den Rollout von neuer Technologie hier einfach im allgemeinen Leben angeht, auch wenn längst nicht alles funktioniert, muss man sagen, aber egal. Also was das angeht, als auch was diese Unternehmenswelt angeht, ist höchste Zeit aufzuwachen. Europa muss endlich aufwachen. Das ist nicht verstanden, was da gerade auf uns zurollt. Und noch haben wir die Chance, an vielen Stellen auf Augenhöhe zu spielen, vielleicht auch in Partnerschaften zu spielen, macht häufig, glaube ich, sogar Sinn, wenn man die ein bisschen anders definiert als früher. Und wenn nicht, dann sind das keine Partnerschaften mehr. Dann werden wir Anhängsel, so brutal muss man sagen, technologisch.
Aber Tim, jetzt muss ich ganz kurz an dieser Stelle rein, weil das halte ich jetzt gerade nicht aus. Wir müssen uns also wirtschaftspolitisch deren System beugen, um sozusagen faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Da weigere ich mich, weil wir wissen ja auch, ich hoffe, da könnt ihr ganz jetzt auch nochmal ganz offen drüber reden, dass deren Wirtschaftssystem, aber eben auch das typische Rechtssystem bei denen anders funktioniert. Das kann ja jetzt nicht sein, dass wir unsere Werte über Bord schmeißen, um wirtschaftspolitisch irgendwie...
Pass auf, da muss ich reinhaken. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, wir müssen wirtschaftspolitisch deren System übernehmen. Ich habe gesagt, wir müssen aufwachen. Wir machen viel zu wenig Industriepolitik, wir machen viel zu wenig Zukunftsorientierung. Sehr, sehr geil, als wir einer Dame erklärt haben, was bei uns der Stand des Smart Meter Rollouts ist. Und dass wir einmal im Jahr einen Zählerwert ablesen. Also hätte ich dieses Gesicht, also musst du rahmen. Das war ein solches Ausmaß an Entsetzen. Das hat die nicht in ihren Verstand reingekriegt, dass das sein kann. So. Und das meine ich damit. Wir müssen aufwachen. Wir müssen endlich wirklich diese neue Technologie umarmen und da was damit anstellen. Wirtschaftspolitisch und mit welchem System? Ich hoffe, mit einem sehr, sehr anderen System, als die es hier machen. Ja. Viel mehr mit Respekt, Rücksicht auf Arbeitnehmerrechte, auf Umwelt und so weiter. völlig d'accord und demokratische Rechte. Aber am Ende werden wir technologischen Anhängsel, wenn wir das eben nicht tun, dieses Aufwachen sozusagen, weil dann die sind die einfach so weit weg, dann wird's schwierig.
Ja, ein super Schlussappell. Jan, Tim, herzlichen Dank für eure Berichte und ja, dass ihr das möglich gemacht habt, jetzt tatsächlich aus China zu senden. Liebes Publikum, schreibt uns mal in die Kommentare, was sind eure Gedanken zu diesen spannenden Einschätzungen? Und ansonsten sind wir wieder am nächsten Sonntag für euch da. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.